Und dann ist auch klar geworden, ich darf nicht länger als 10 Minuten in dieser Hutablage sein, weil der Motor so heiß wird. Und da, so Kleinigkeiten halt, ne? Und dessen, dass ich nie drüber nachgedacht habe, was ist eigentlich, wenn die Flucht gelingt? Die Frage habe ich mir gar nicht gestellt, weil ich natürlich mehr damit beschäftigt war, meine Angst zu unterdrücken, die Angst, ins Gefängnis zu kommen, die Angst, erschossen zu werden, die Angst, wie auch immer diese Flucht nicht gelingen wird oder gelingt. Das ist das, was ich im Grunde genommen mit viel Verdrängung und Angst versucht habe, irgendwie aufzufangen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Einheit gut, alles gut. Wir stellen uns einmal vor, wir sind 17 Jahre alt, wir sind im Trainingslager in Ungarn, Sommerluft um uns, See, Teamkameradinnen. Und dann gibt es den einen Moment, in dem dir plötzlich klar wird, das Leben kann auch anders aussehen. Das ist Teil der Biografie meines heutigen Gastes. Sie ist aufgewachsen in der DDR, im Sport groß geworden. Und dann kam eben dieser eine Augenblick, der irgendwie alles so ein bisschen ins Wanken brachte. Die Begegnung mit der Freiheit, die dann doch irgendwie nur so wenige Kilometer, aber eben ein ganzes System entfernt war und letztlich zur Flucht aus der DDR führte. Die Geschichte ist so berührend, dass sie auch verfilmt wurde. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, was es bedeutet, in einem Land aufzuwachsen und erwachsen zu werden, das verschwindet, während ja die eigene Identität, die eigenen Wünsche bleiben. Wir werden über Mut sprechen, über Zweifel, über Verluste, über Träume. Und ich freue mich wirklich, dass sie heute da ist. Ich sage herzlich willkommen, schön, dass du in dieser Folge bist, liebe Doreen Schimck.
Herzlichen Dank für die Einladung. Guten Tag.
Guten Tag. Liebe Doreen, ich habe schon gesagt, es ist eine echt besondere Geschichte, auf die wir gleich eingehen werden. Es geht auch um Flucht aus der DDR, weil so viele Menschen jetzt in der Vorbereitung, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, habe ich gedacht, so viele Menschen kenne ich gar nicht, die eine Fluchtgeschichte haben. Und dann habe ich gedacht, ist das eigentlich etwas, was dich in der aktuellen Zeit, wo du oft drüber sprichst, oder ist das jetzt, kam diese Podcast-Anfrage und jetzt wird das Thema mal wieder hochgekramt? Wie ist das gerade so in der aktuellen Zeit?
Ich glaube, dass meine Fluchtgeschichte gerade immer im Oktober zu dem Jubiläum der Wiedervereinigung dann doch mehr Aktualität wieder bekommt und ich dann dadurch auch wieder eine andere Auseinandersetzung damit habe. Und ansonsten begleitet mich diese Geschichte, weil sie mich sehr geprägt hat für mein Leben. Es ist ein sehr sehr tiefer Einschnitt, der eine Menge ausgelöst hat und der unbewusst immer mitschwingt.
Ja, und ich habe gedacht, ich war letztens auf so einer Veranstaltung, da kennst du bestimmt auch dieses Format, wo man 2 Wahrheiten und eine Lüge erzählen muss. Und ich denke mir immer wieder, was ist denn so spannend an meinem Leben, dass ich das erzählen könnte? Aber das ist ja eine Hammergeschichte, weil da denkt doch keiner so, ach wirklich, also von daher nutzt du das manchmal oder behältst du es wirklich dann eher für dich?
Ich habe das eine Zeit lang, im Grunde habe ich das immer für mich behalten, bis dann tatsächlich meine Zwillingsschwester, die Co-Produzentin des Films Westwind ist, als diese Idee entwickelt wurde und als der Film dann in die Kinos kam, konnte ich natürlich diese Geschichte nicht länger verstecken. Und dadurch, dass ich über viele, viele Jahre selber in den Medien gearbeitet habe und dadurch noch auch ein bestimmtes Netzwerk auch kannte, oder eben auch innerhalb meiner beruflichen Tätigkeit war das dann Teil, der so offengelegt worden ist, so dass ich zwangsweise dazu kam, auch meine gesamten Kollegen zur Filmpremiere einladen zu wollen und auch zu müssen irgendwie, weil das konnte ich halt nicht verstecken so. Ja,
absolut. Und du hast gerade schon gesagt, du hast in der Medienbranche gearbeitet. Wir wollen natürlich den Zuhörern und Zuhörern erstmal so ein bisschen Einblick zu dir und deiner Person geben. Vielleicht magst du uns einmal kurz erzählen, woher du kommst, wo du geboren bist, wo und wie du groß geworden bist.
Ja, also mein Name ist Doreen Schimck. Ich bin 54 Jahre alt, geboren in Bautzen. Aufgewachsen bin ich in einem, also gefühlt dachte ich immer, es ist das kleinste Dorf, das es auf der Welt gibt, weil ich habe Schwierigkeiten gehabt, das teilweise auf der Karte zu finden, weil das Dorf heißt Kindisch, Ortsteil von Rauschwitz. Die nächstgelegenere Stadt ist Kamenz. Vielleicht viele kennen den Kamenz als Geburtsort von Lessing. Mhm. Ja, da bin ich aufgewachsen und das gefühlt war es immer das letzte Haus am Wald, weil das Dorf hatte eine Sackgasse. Also es gab einen Ortsausgang und einen Ortseingang. Das war das gleiche Schild. Und als Kind durfte ich dann immer die 1,5 Kilometer durchs Dorf laufen, um die Bushaltestelle zu erreichen an der Landstraße. Und ich bin mit 16, dann habe ich eine Ausbildung in Dresden begonnen als Buchhändlerin. Und mit 16 war ich auch dann das erste Mal mit einem Visum in Ungarn. Und mit 17, 1988, bin ich ein zweites Mal nach Ungarn in den Urlaub und habe da in einem Pionierferienlager meinen Urlaub verbracht. Und das war dann auch der Ort, wo die Flucht stattgefunden hat.
Ja.
Genau.
Und da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Woher kam der Wunsch, ins Buchwesen zu gehen? Bist du faszinierend durch Bücher heute noch oder gab es irgendwie einen besonderen Auslöser?
Eigentlich gar nichts. Ich bin gar nicht so eine Leseratte, wenn ich das ehrlich bin. Meine Schwester ist das eher. Aber in Ostdeutschland war es eben so, dass es ein Lehrstellenverzeichnis gab und da konnte man sich dann als Schüler, Schülerin aussuchen, wo zum einen die theoretischen Ausbildungsstätten sind und wo der praktische Unterricht stattfindet. Und ich wollte halt immer in die Großstadt und Buchhändlerin konnte man in Leipzig oder Dresden werden. Und das war tatsächlich so ein bisschen dieser Drang in die Großstadt.
Ja.
Weil dieses Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, war so klein. Und ich hatte immer schon diese Sehnsucht, in der Großstadt zu sein. Und das war, glaube ich, auch einer der ausschlaggebenden Punkte für die Wahl dieser Ausbildung.
Ja,
genau.
Ich kann das total nachvollziehen, weil auch meine Bushaltestelle damals auf dem Dorf lag sogar im Nachbarort. Also ich musste sozusagen einmal die zugeschneite, wie auch immer, verregnete Landstraße entlang gehen. Ich glaube, wenn meine Mutter das jetzt hört, die wird sich denken, ey, ich habe dich so oft abgeholt. Aber ich musste auch ganz oft da entlang laufen. Von der verstehe ich auch und bin dann ja auch selbst nach Dresden gegangen. So der Wunsch irgendwie ins Große, in die große Stadt. Und dann aber so in den letzten Jahren, wenn wir jetzt mal sagen, wie deine beruflichen Schritte waren, du hast gesagt, Medienmensch, hast dann das Buch gegen die Musik getauscht, kann man so sagen, oder? Warst die letzten Jahre eher im Musikgeschäft tätig?
Das war schon noch eine lange Reise, weil ich tatsächlich von 16 bis 26, also 10 Jahre Findungsphase, während viele in meinem Alter immer schon wussten, dass sie eine Banklehre machen oder Medizin studieren wollen, habe ich mich sehr, sehr schwer getan. Im Grunde genommen nach der Flucht und dann eben in Westdeutschland Fuß zu fassen. Ich habe als erstes tatsächlich noch, als ich noch illegal in der Bundesrepublik war, die Fachhochschule besucht und das Fachabitur für Raumgestaltung und Design abgelegt. Das war aber auch nicht im Grunde genommen, das war eher dessen, dass ich immer noch in der Findungsphase war und nicht genau wusste, was ist eigentlich meine Berufung. Und ich habe mich da wirklich sehr schwer getan und das, was mich aber schon immer sehr begleitet hat und das eben schon in den jüngsten Jahren, ist Musik und Tanzen. Und Musik war das, wo ich meine größte Leidenschaft hatte. Und dass das dann im Grunde genommen auch das war, natürlich durch auch ein paar Zufälle, aber da, wo meine größte Leidenschaft war, das habe ich tatsächlich dann auch zu meinem Beruf gemacht. Und ich glaube, das ist auch definitiv ein Teil der Rezeptur für Erfolg.
Ja.
Das zu finden, wo man die größte Leidenschaft, wo das Herz pocht.
Absolut. Und warst ja dann auch, hast sozusagen die weite Welt ein bisschen kennengelernt, oder? Warst auch in verschiedenen Stationen im In- und Ausland?
Ja, ich bin 1992 bin ich nach Weymouth nach Südengland, um Englisch zu lernen, weil ich Ostdeutschland ja eher in der Sprache, die Zweitsprache Russisch, und dass ich dann erstmal ein Jahr in einem englischen Hotel als Servicekraft gearbeitet habe, um Englisch zu lernen. Danach war ich ein Jahr in London und ein paar Jahre später bin ich auch nochmal und da haben wir wieder so ein bisschen dieser Drang, diese Sehnsucht nach Großstadt, nach Weltstadt. Dann bin ich 98 nach New York gegangen.
Okay. Auch für, also beruflich oder sozusagen, um erst auch ein bisschen zu finden?
Immer noch in der Findungsphase, wobei New York war dann schon sehr konkret, dass ich auch diesen, in New York war das tatsächlich so, dass ich dachte, das ist auch, steht so für Musik, also gerade die angloamerikanische Musikszene, das hat mich sehr interessiert. Ich war zu dem Zeitpunkt, hat mich so Hip-Hop, R&B in den 90ern, das fand ich ganz spannend und ich bin im Grunde genommen mit relativ wenig Geld, 3000 D-Mark, habe ich an dem Dienstag entschieden, dass ich am Freitag nach New York fliege. Hatte auch eine Telefonnummer von einer Freundin, bei der ich dann auch ein paar Tage übernachten durfte. Und dann habe ich tagelang immer nur gesagt, my name is Doreen and I need a job. Mhm. Also auch gepaart natürlich wieder mit so ein bisschen Naivität, aber auch viel Mut. Und so bin ich in Brooklyn in einer Bar gelandet und habe dann in Brooklyn Flatbush ein paar Monate eben auch als Servicekraft gearbeitet, habe dann aber auch unter anderem für Künstler wie Mary J. Blige, Queen Latifah, okay, Cocktails servieren dürfen.
Wow.
Genau. Und habe mich dann tatsächlich von New York aus in Hamburg beworben, damals noch mit einem Fax aus einem Copyshop nach Hamburg, um mich für eine Praktikumsstelle bei dem größten Independent-Musiklabel zu bewerben. Und habe dann 98 da meine Karriere begonnen. In der Musikindustrie, genau.
Ja, und um einmal sozusagen die Karriere, den Bogen ganz ins Hier und Jetzt zu schlagen, warst du bis zuletzt sozusagen Co-Präsidentin bei Warner, richtig?
Genau, ich habe im Grunde genommen wirklich viele Stationen, also auch fachlich viele Stationen innerhalb der Musikindustrie und blicke jetzt auf 27 Jahre, die Zeit vergeht schnell, und durfte die letzten 4 Jahre als Co-Präsidentin von Warner Music Central Europe gemeinsam in einer Doppelspitze das Unternehmen führen.
Ich finde das toll, weil ich meine, was du vorhin gesagt hast, einfach die Leidenschaft zum Beruf zu machen und über so viele Jahre, wenn du privat, was ist so privat dein Musikgeschmack? Also wenn du jetzt ein Lied hören dürftest, könntest, wenn du nicht gerade mit mir sprechen würdest, welches wäre es?
Oh, ich komme tatsächlich musikalisch, liegen meine Vorlieben ganz, ganz stark im Reggae, Dancehall. Also das ist das, was mich über 20 Jahre, also in der Teenie-Zeit bis in meine 30ern, habe ich eigentlich ausschließlich Reggae, Studio One, Dancehall, Musik gehört, ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Soca, aber immer schon auch sehr viel so karibische Klänge. Genau, von daher ist es sehr, sehr nicht wirklich Mainstream-Musik, die ich da privat höre. Genau.
Du, verstehe ich, wenn man mein Spotify-Rapt anschaut, ist das auch nicht sehr Mainstream. Von daher, das ist ein anderes Thema, da kommen wir nicht drauf zu sprechen. Wir wollen einmal, wir haben es ja jetzt schon an ganz vielen Stellen gesagt, Flucht illegal in der BRD und wollen gar nicht jetzt noch länger die Zuhörer und Zuhörer auf die Folter spannen. Du hast gesagt, bist in einem ganz kleinen Ort aufgewachsen, was dich ja geprägt hat und was ja auch Teil des Films ist, das kann man ja immer so dazu sagen. Du hast eine Zwillingsschwester, hast du gesagt, und du warst im Leistungssport. Anders als im Film, wo ihr Ruderin wart, im wahren Leben wart ihr Handballerin, richtig? Vielleicht magst du uns dann nochmal, weil Leistungssport und DDR wird ja auch immer gern so zusammengebracht mit Bildern im Kopf. Wie sah so der Alltag bei dir aus? Wie kamt ihr zum Handball?
Ich glaube, dass Sport generell in der ehemaligen DDR ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Kinder und Jugendlichen beim Aufwachsen war. Und ich muss sagen, abseits von wie heute da der Blick drauf ist, weil das wird natürlich auch wieder als Narrativ gleich mit DDR-Leistungssport trugen. Ich muss sagen, ich habe eine andere Erfahrung. Für mich ist es eine ganz tolle, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich im frühen Kindheitsalter schon an verschiedene sportliche rangeführt worden bin. Ich habe 4 Geschwister, nicht nur eine Zwillingsschwester. Alle meine Geschwister haben Handball gespielt.
Okay. Ja,
alle. Und wir waren jedes Wochenende bei Wettbewerben und ich habe das genossen, weil das zum einen natürlich Teamsport. Ich liebe es, in Teams zu arbeiten. Das ist ich kann das wirklich allen Eltern ans Herz legen, nur ihren Kindern so bestmöglichste Möglichkeiten auszuloten für Sport. Und ich habe das auch nicht als Druck empfunden, Leistungssport. Ich finde, Leistung ist auch was Positives. Das hat mich auch geprägt. Mhm. Ich finde Competition gut. Ich bin sehr stark über Leistung schon immer definiert worden, weil natürlich komme ich aus einer Familie, wo es wichtig war, dass wir in dem System, jeder hat so seine Rolle und wir mussten da auch privat wie auch schon früh habe ich mich durch Leistung definiert auch. Und ich muss sagen, ich finde das heute auch noch gut.
Ja. Wenn du sagst, du kommst aus einem Haushalt, der sich sozusagen, oder wo du diese Werte auch wahrgenommen hast, wie war so das euer Familiendasein?
Ja, wir kommen halt, also in Ostdeutschland war es auch eben so, wenn eine Familie mit 5 Kindern wurde klischeemäßig schon so als asozial abgestempelt. Meine Mutter und mein Vater haben sehr viel dafür getan, dass wir eben diesem Klischee nicht entsprechen. Das hat aber auch dazu geführt, wir hatten wenig Geld. Meine Eltern wir haben alle mit 12 angefangen zu arbeiten. Mein erster Ferienjob war mit 11, habe ich 2,50 D die Stunde verdient. Meine Brüder kommen ja aus einer landwirtschaftlichen, aus dem Dorf. Meine Brüder haben sehr früh schon bei einer Kartoffelernte mitgeholfen. Wir haben nach der Schule ging es in die Arbeitskleidung, man musste sich umziehen und man hat im Haushalt mitgeholfen. Jeder hatte da, ob es irgendwie die Wäsche machen ist, jeder hat da sehr früh schon funktionieren müssen auch. Und dieses Leistung bringen, damit eben das gesamte System der Familie auch so gut funktionierte, war da auch ein Teil von.
Da noch die Nachfrage ist, du hast es ja auch schon so halb angedeutet, ist das was sich bis heute bei dir auch durchgezogen hat? Also was so in dir drin ist und was du auch was Positives, was Gutes findest?
Ja, ja. Ich bin schon jemand, der sich sehr, sehr stark durch Leistung definiert. Das ist, dass ich eher schauen muss, dass das nicht das Einzige sein darf. Das ist, wenn man sich eben immer über Leistung definiert, ist es gerade wichtig, dass man da auch andere Werte für sich nach vorne stellt oder auch annimmt. Genau.
Ja. Und nun seid ihr ja sozusagen, also im Handballsport und es gab eben dann besagte Ungarnreise. Seid ihr zwei dahin, deine Zwillingsschwester und du, weil ihr besonders gut wart? Oder wie kam es dazu, dass es zu der Auswahl kam?
Ja, im Grunde genommen wäre es natürlich so, ne? Also ins Pionierferienlager war ja eine Auszeichnung für besonders gute Schüler. Hier ist der Fall aber ein anderer, dass ich tatsächlich, ich war da schon im Internat als Buchhändlerin und habe eine Freundin gehabt, dessen Vater halt da in dem Pionierferienlager eine verantwortliche Rolle hatte. Und dadurch bin ich da mehr oder weniger durch Beziehungen in dieses Pionierferienlager reingekommen. Das hat auch dazu geführt, dass ich mit meiner Schwester da in Ungarn dann in diesem Pionierferienlager war. Aber nicht, weil wir, das war keine Auszeichnung. Das hatte das ja tatsächlich über einen anderen Kontakt.
Ja. Und wenn du heute so an die Zeit zurückdenkst, jetzt ohne schon das Kennenlernen mit den Jungs aus Hamburg, was sind so deine ersten Bilder, die in deinen Kopf kommen, wenn du dich in diese Zeit zurückversetzt? Welches Gefühl ist da in dir?
Ja, Ungarn ist natürlich, war das so in den 80ern, so alles, was man so mit 80ern, ob es die bunte Mode ist, die Schulterpolstern, so ein bisschen. Und dann Ungarn war natürlich einfach der Dreh- und Angelpunkt, wo sich Ost und West getroffen haben. Und das macht es natürlich so attraktiv, dass das jetzt nicht nur ein osteuropäisches Land ist, was man besucht, sondern das war so, da traf sich plötzlich zwei Welten. Und das hat es auch so, das war sehr spannend für beide Seiten tatsächlich. Ich habe ja viel später mit vielen Westdeutschen mich darüber unterhalten, wie die irgendwie die Ungarnreisen wahrgenommen haben. Das ist für die genauso fast schon so exotisch, einfach weil einer der wenigen Orte, wo das passiert ist.
Und das ist interessant. Ich glaube, viele, also ich kann es ja auch noch aus der Erzählung wiedergeben, aber meine Eltern, als sie zu DDR-Zeiten gereist sind am Balaton, das, wie du gesagt, das war der Dreh- und Angelpunkt. Da passierte so viel. Also halb illegales, legales, Emotionen. Also das ist schon für viele Familien, glaube ich, für viele Personen, so ein Ort, der einfach eine ganz hohe Bedeutung hat. Ja. Finde ich total interessant. Wir waren jetzt meiner Mama auch mal wieder in Ungarn, weil sie gesagt hat, sie möchte einfach gern da noch mal hin. Das ist schon interessant, weil man sich denkt, so wie so ein Ort Personen prägen kann und was Absolut. Mit einem macht.
Absolut. Also für mich war das sehr, sehr emotional. Im Zuge der Dreharbeiten für den Film durfte ich einmal mit dem Produktionsteam als Zeitzeuge nach Ungarn reisen, um da eben Originalschauplätze zu identifizieren und zu besuchen. Und das war für mich unglaublich emotional. Ja. Also zum einen, weil da tatsächlich viele Bilder wieder hochgekommen sind, eine große, starke Emotionalität damit einherging und ja. Und es ist irgendwie auch toll, weil es eine Nostalgie dahinter steckt und
absolut
diesen osteuropäischen Charme halt auch hat.
Ja, total. Und dann kam es ja zum, sagen wir mal, ja, großen Treffen, wenn man so will, mit den Hamburger Jungs. Vielleicht magst du uns da einmal ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, wie du diese Zeit erinnert hast, bevor es dann, da sprechen wir gleich jetzt drüber, sozusagen zur Flucht kam. Also ihr habt da zwei Jungs aus Hamburg kennengelernt, deine Schwester und du.
Ja, die kannte ich tatsächlich schon ein Jahr davor. Also 1987 war ich schon mal in Ungarn und da habe ich tatsächlich diese Wedler, Hamburger Jungs kennengelernt, so eine Clique von mehreren Jungs. Und der Arne, in den ich mich verliebt habe, der hat mich auch einmal in der DDR besucht und hat da tatsächlich damals ein Visum für die DDR beantragt. Okay. War 10 Tage in Dresden und hat mich besucht, als ich in meiner Buchhändlerin-Ausbildung war. Und dann haben wir uns das Jahr danach wieder verabredet. Da war okay. aber nicht klar, dass das dann die Eintrittskarte für meine Flucht ist, sondern das hat sich relativ kurzfristig auch erst in Ungarn ergeben. Mhm. Und dieser Plan, dass ich die DDR verlassen möchte, das ist bei mir, das stand schon in irgendeinem Schulhefter, als ich 15 war. Das war aber eher ein Traum oder eine Idee, aber nie eine realistische Vorstellung. Die ist es dann erst geworden, als ich in Ungarn war und zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr viele Ostdeutsche auch geflüchtet sind und über die grüne Grenze und es immer stärker Fluchtgeschichten auch gab. Und plötzlich war das was in Ungarn dann für mich plötzlich so eine Realität bekam, weil es war nicht sofort klar, welche Art von Flucht, sondern wir haben da, aus meiner heutigen Sicht waren wir auf jeden Fall wahnsinnig professionell, weil wir sehr konspirative Sitzungen hatten von durch den See schwimmen, über die verminte Grenze gehen, also bis es zu dieser Idee kam, der VW Käfer unter der Hutablage, das war ein Findungsprozess und das war eben auch, ich meine, mit 17, das war auch ein bisschen Spinnerei dabei, muss man sagen. Wir waren uns auch alle, ich war mir meiner Tragweite überhaupt nicht bewusst.
Genau, weil das hast du auch in einem Interview mal gesagt. Das fand ich spannend. Das ist so, also trotzdem ist ja so, wie du auch gerade gesagt hast, durchdacht habt, aber man kann es ja wahrscheinlich gar nicht,
nein.
Man kann den Horizont gar nicht begreifen.
Nein, das kann man auch nicht. Und vor allen Dingen, weil ich sagte gerade, wir haben das sehr professionell, sind wir das angegangen, weil alleine die Idee, also heute, dass ich denke, ich bin in den VW Käfer unter der Hutablage. Für viele, die den VW Käfer kennen, die wissen, dass der Motor hinten ist und der Kofferraum vorn. Das heißt, wir mussten prüfen, wie lange halte ich es eigentlich in dieser Hutablage aus, aufgrund dessen, dass der Motor heiß läuft. Das heißt, wir haben eine Probefahrt gemacht auf dem Balaton. Da gab es eine Autofähre, das heißt, wir sind erst mit dem Auto ein Stück gefahren, um zu prüfen, wie lange halte ich es aus, sind dann auf die Fähre, um im Grunde genommen nachzuspielen, wie es dann am Tag der Flucht sein wird, Grenzübergang, wie viele Autos stehen vor mir, wie lange halte ich es da aus. Das haben wir geprobt.
Ja.
Und dann ist auch klar geworden, die Flucht darf nicht länger, ich darf nicht länger als 10 Minuten in dieser Hutablage sein, weil der Motor so heiß wird. Und so Kleinigkeiten halt. Und dessen, dass ich nie drüber nachgedacht habe, was ist eigentlich, wenn die Flucht gelingt? Die Frage habe ich mir gar nicht gestellt, weil ich natürlich mehr damit beschäftigt war, meine Angst zu unterdrücken, die Angst, ins Gefängnis zu kommen, die Angst, erschossen zu werden, die Angst, wie auch immer diese Flucht nicht gelingen wird oder gelingt. Das ist das, was ich im Grunde genommen mit viel Verdrängung und Angst versucht habe, irgendwie aufzufangen. Aber die Idee, was ist eigentlich, wenn ich es schaffe, die war gar nicht, da war kein Platz für.
Das finde ich total spannend. Und jetzt muss man dazu sagen, deine Zwillingsschwester ist ja nicht mitgeflohen, sondern du hast die Flucht alleine angetreten.
Genau.
Also das muss ja so ein Gefühls Overload sein. Welches Gefühl dominiert? Du hast die Flucht eben im VW Käfer gemacht, also total versteckt. So, was geht oder was ist dir, muss man gar nicht abstrakt fragen, was ist dir in dem Moment durch den Kopf gegangen? War es Angst, war es Trauer, war es die Vorfreude vielleicht nicht, weil man es überhaupt gar nicht damit auseinandersetzen konnte? Was kannst du das erinnern?
Ja, ich glaube, der Moment, dass ich meiner Zwillingsschwester mich bei ihr verabschiede, ist heute noch mit Abstand der emotionalste der ganzen Geschichte, weil das ist der Moment, wo ich im Grunde genommen nicht nur ihr, sondern mich von meinem gesamten Leben, von meiner Heimat, von meiner Familie von all meinen Freunden, von all dem, was ich liebe, verabschiede. Und das hat sie natürlich in aller Form symbolisiert und nicht nur symbolisiert, das ist sie für mich so. Und deswegen ist auch der Film Westwind, die Kerngeschichte dieses Films ist dieser Abschied von meiner Zwillingsschwester, weil wir natürlich und viele, die eben auch eine Zwillingsbrüder oder Schwester, diese intensive Verbindung und diese zu trennen, ist der Kern. Ich merke jetzt schon, dass mir das genau wieder auch schwerfällt, darüber zu sprechen, weil das mit Abstand das Schwerste war. Genau.
Ja, weil, ich meine, jetzt im Nachhinein sagt man, 88 war das, dann 89 fiel die Mauer, aber das wusste ja niemand. Genau. Also für dich war es ja der Abschied von den Menschen, die du liebst, von den Orten, in denen du groß geworden bist. Das ist ja das Gefühl. Es ist ja nicht, dass man dann 12 Monate sich nicht richtig gesehen hat. Das ist ja, also auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch und auch beim Sehen des Films, es ist ja eigentlich so eine Endgültigkeit, die man in dem Moment annimmt, weil ja erstmal keiner damit rechnete, dass die DDR...
Es ist die Endgültigkeit und das ist natürlich aus der heutigen Sicht ganz schwer noch nachzufühlen, nachzuempfinden, weil natürlich, ich habe dann viele, die dann immer wieder sagen, ja, dann hättest du doch noch die paar Monate warten können. Und also das wird, es wird natürlich dann aufgehoben, aber in der Tat, jeder weiß, es war damals unvorstellbar, dass jemals die Mauer fallen wird. Und diese Unvorstellbarkeit fließt eben genau damit ein.
Ja. Nun ist ja die Flucht geglückt, also die Fahrzeuge an der Grenze waren nicht so viele, wie ihr irgendwie befürchtet hatte. Das heißt, es hat funktioniert. Ihr wurdet, oder die Jungs mussten, glaube ich, aussteigen, das war so, aber der Kofferraum wurde nicht geöffnet. Mhm. Und als du dann, oder als ihr dann sozusagen auf der anderen Seite wart, hat sich da was gedreht? Weil du sagst ja auch, oder das wird ja auch so dargestellt, dass du als erstes deine Mutter angerufen hast. Welche Gefühle sind da in einem?
Ja, die ersten Tage nach der Flucht oder der Tag, wo ich dann, nachdem ich die ungarisch-österreichische Grenze, als ich da das geschafft hatte und dann sind wir mit den Fluchthelfern ja nach Wien und von da aus habe ich dann meine Mutter angerufen aus einer Telefonzelle. Da musste ich erstmal rausfinden, was die Vorwahl der DDR ist. Ich hatte ja auch nie ein Telefon. Ich komme aus einem, ich hatte 17 Jahre gar kein Telefon. Es gab nur so einen Emma-Laden in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin. Das war das einzige Telefon, was es da gab. Das heißt, das war zu der Zeit sehr ungewöhnlich. Meine Mutter habe ich dann in der Firma, in der sie gearbeitet hat, angerufen. Und auch da gab es auch nur 2 Telefone. Das heißt, man wurde dann in so einem Betrieb ausgerufen, Frau Schimm, kommen Sie ans Telefon. Und das war auch sehr surreal, weil ich meiner Mutter mitteilen wollte, dass ich in Wien bin. Das hat die aber gar nicht aufgenommen. Sie hat es gar nicht verstanden. Ich habe es, glaube ich, 5-mal wiederholen müssen. Und dann war klar, und ich glaube, meine Mutter hat da dann auch ist da schon nervlich zusammengebrochen, weil sie verstanden hat, was passiert ist und ist dann auch zeitnah später eben von der Stasi abgeholt worden, weil man Gespräch abgehorcht hat. Genau.
Okay. Ah, das heißt, das ist wirklich, weil das wird, glaube ich, im Film nicht porträtiert oder nicht gezeigt.
Das ist ja so der ganze Teil. Der Film hört ja im Grunde genommen auf mit der, ich habe es geschafft, aber das, was eigentlich alles danach kommt, ist nicht im Film Bestandteil.
Ja, Wahnsinn. Also es ist, man kann sich's vorstellen und trotzdem ist es, glaube ich, so unvorstellbar, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Ich möchte einmal, weil du gerade das Wort Fluchthelfer gesagt hast, ich glaube, das ist vielen, und auch ehrlicherweise zähle ich mich auch dazu, aber wie muss man sich das vorstellen? Das sind Menschen, die sozusagen euch geholfen haben.
Ja, das ist natürlich auch, das ist so, also Jungs zu finden, die bereit sind, also das war auch so ein bisschen der Mutigkeit, Abenteuerlust, aber auch, wir machen das jetzt zusammen. Also, dass es diese Bereitschaft gab, mir da zu helfen und da ein Risiko einzugehen, dass nicht klar war, was passiert auch für die, wenn wir erwischt werden, das war schon phänomenal. Mhm. Aber es war dann, als ich dann in Hamburg oder in Wedel war ich das erste Jahr. Wedel ist ein Vorort von Hamburg, wo die ganze Kleinstadt drüber gesprochen hat, dass eine DDR-Schülerin geflüchtet ist. Und natürlich war das für alle auch so ein absolutes Ereignis, ein Abenteuer, ein großes Abenteuer irgendwie auch, ja.
Ja, Und das heißt, um da auch den Bogen zu schließen, du warst ja dann mit, hast du gesagt, am Anfang ja auch mit Arne noch 4 Jahre, glaube ich, zusammen.
Ja,
wie war so die,
Jahre. Ja.
Ah, okay. Wie war so die erste Zeit in diesem neuen System, von dem du dich ja, du hast gesagt, mit 15 hattest du schon irgendwie die Vorstellung, du bist die DDR verlassen und hast es geschafft. Wie waren so das alltägliche Leben, die Produktvielfalt, die vielleicht Offenheit, vermutlich so, wie hast du das wahrgenommen?
Ach, ich habe natürlich, ich glaube, das kennen auch viele, die diesen Schritt nach Westdeutschland, wenn man in den Ende der 80er, 90er erstmal diese Produktvielfalt und die Unkenntnis, ich habe natürlich als Kind Westfernsehen man hat sich von Werbung beeinflussen lassen. Also bin ich in den Aldi-Supermarkt und habe den Weißen Riesen oder Nutella, alles, was so die großen Marken sind, die man nur aus Film, Funk und Fernsehen kannte, erstmal gekauft. Und ich habe aber, und das glaube ich, ich bin nie nach Westdeutschland und habe so dieses Gefühl gehabt, ich flüchte in ein Schlaraffenland und da ist alles wunderbar. Ich habe da irgendwie auch gewusst, dass es in Westdeutschland eben ähnliche Herausforderungen auch gibt. Ich bin nicht so blauäugig gewesen zu denken, hier ist im Westen ist alles so diese rosarote Brille, die hatte ich nicht. Und ich habe auch relativ schnell, also dadurch, dass ich dann natürlich noch als Schülerin das Fachabitur gemacht habe, viele Jobs, ich habe sehr, sehr viel in unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet. Ja, und dadurch auch mich auch eine große Anpassungsfähigkeit hatte. Ich hatte ja auch das Glück, dass ich zum Beispiel, weil natürlich Dresden, Sachsen, ich habe durch meine Buchhändlerin-Ausbildung schon angefangen, versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. Mhm. Und das war ein Vorteil. Ich glaube, wenn ich, das war einfach ein Vorteil, dass ich nicht gesächselt habe. Das habe ich mir abgewöhnt.
Ja.
Ja, es passiert, wenn ich betrunken bin, dann rede ich wieder.
Oder wenn du zu Hause bist, passiert es auch. So ist es bei mir zumindest.
Ja,
dann guckt man mir auch manchmal ein bisschen schräg.
Also, selten, okay. Ja.
Ich möchte auf dieses, weil du es auch gerade sagst, Anpassungsfähigkeit, das ist ja so ein einschneidendes Erlebnis im Leben. Also nicht nur die Flucht an sich, sondern natürlich auch die Jahre davor, die DDR-Sozialisierung, das Weltbild etc. Wenn wir ins Hier und Jetzt schauen, sozusagen du als Frau, du als Managerin, du als Person in diesem System, wie glaubst du, hätte sich dein Leben, also wenn diese Flucht nicht stattgefunden hätte, wie wäre dein Leben anders verlaufen? Und damit meine ich jetzt gar nicht die Station, sondern auch so die Werte, die Dinge, die dich prägen, die Dinge, die dir wichtig sind. Weil du hast vorhin auch von Mut gesprochen, natürlich von diesem freiheitlichen Denken. Das ist ja etwas, was du so dann in die Tat umgesetzt hast. Oder anders gesagt, wie hätte es sich anders entwickelt?
Ich bin ja sehr dankbar, dass ich in Ostdeutschland geboren bin. Und ich glaube, dass das Wertesystem, was mich da geprägt hat, was besonders durch so ein Gemeinschaftsgefühl, Team hatte ich schon vorhin angesprochen, auch Leistungsprinzip, aber dieses Gemeinschaft, dieses Füreinander, Miteinander, das ist bei mir sehr, sehr stark in meinem Wertekompass ausgeprägt. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre nicht geflüchtet, wäre ich wahrscheinlich in Leipzig oder in Ostberlin. Ich wäre auf jeden Fall in einer ostdeutschen Großstadt zu Hause und und würde durchaus da auch, ich bin ein kreativer Mensch, also mitgestalten, auch Gesellschaft mitgestalten, Gemeinschaft mitgestalten. Mir ist es wichtig, meinen Teil auch dazu beizutragen. Und das ist auf jeden Fall was mich stark geprägt hat auch.
Mhm. Ist das was unserer heutigen Gesellschaft ein bisschen fehlt? Auch so der Teamgedanke, vielleicht auch mal die Anpassung an unterschiedliche Herausforderungen, also so typisch ostdeutsche Charakterzüge, wenn man so will. Ist das was unserer Gesellschaft gut tun würde, wenn wir mehr davon hätten?
Ich glaube schon. Ich glaube vor allen Dingen, und ich glaube, das hat gar nichts mehr mit West- und Ostdeutsch zu tun, aber so in der aktuellen Zeit beobachten wir, glaube ich, alle, dass so dieses Thema egoistisches Denken wieder stärker ausgeprägt ist und dass es eben gerade auch in diesem in einer demokratischen Gesellschaft dieses Miteinander wieder viel stärker meiner Meinung nach stattfinden dürfte und dieses mehr Zuhören, anstatt da in harten Positionen sich zu verankern. Ich finde, da können wir alle gemeinsam wieder stärker in dieses Wir gehen, in dieses mehr unsere Gemeinsamkeiten als auf die Gemeinsamkeiten zu schauen, als zu schauen, was uns differenziert eigentlich. Und das gilt eigentlich für alles.
Ja, und es gilt ja nicht nur für die, sagen wir mal, politische Gesellschaft, es gilt auch für, wie wir in Unternehmen zusammenarbeiten, wie wir in Teams zusammenarbeiten. Ne? Also natürlich ist es immer toll, sozusagen individuelle Stärken, aber manchmal ist es einfach auch der Moment wichtig zu sagen, dieses Teamgefühl, wir müssen das jetzt gemeinsam schaffen und wir müssen es jetzt mal als Einheit verstehen. Ich glaube, das ist ich bin komplett bei dir, in der sehr zersplitterten Situation, in der wir gerade sind, aus unterschiedlichen Gründen, ist es, glaube ich, ein total schöner Charakterzug einfach, den man noch mehr hervorheben kann.
Ja, dieses Einheit gut, dieses mehr dieses Wir und dieses, und das meine ich auch eben, ob das in privaten oder in beruflichen oder in politischen. Ich finde, das ist was so viel auch lösen könnte, wenn man diesen Fokus da stärker wieder drauf lenken würde.
Und mich würde noch interessieren, bevor wir auch auf die drei magischen Fragen, so magisch sind sie gar nicht, aber sie bilden immer den Abschluss einer Folge, zu sprechen kommen. Du hast ja auch über Mut gesprochen. Mut ist etwas, was dich ausgezeichnet hat, was aber auch im Hier und Jetzt sozusagen, von dem wir, glaube ich, mehr brauchen. Gab es in deinem Leben danach noch mal eine Situation, wo du noch mal so viel Mut beweisen musstest oder bewiesen hast?
Ja, ich denke schon, also natürlich nicht in dem Ausmaß. Ich glaube, diese Fluchtgeschichte, die steht wirklich und ist unantastbar, was so dieses Thema Mut angeht. Aber ich finde eben alleine dieses dann mit 19 alleine nach England gehen, kein Englisch zu sprechen, dann irgendwann wieder alleine nach New York gehen, keine Person zu kennen. Also diese Auslandsaufenthalte, das ist auch was ich auch jungen Menschen immer nur empfehlen kann, sich da auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln. Da steckt auch wieder diese Mut dahinter. Und ich glaube auch mutig sein, wenn in meiner beruflichen Karriere war das auch ein ganz wichtiger Punkt, als Führungskraft auch mutig zu sein, ist Entscheidungen zu treffen und nicht zu lange abzuwägen. Und das hat auch was mit Mut zu tun. Und ich bin jemand, der sehr schnell entscheiden kann. Und das ist auch wichtig, wenn man als Führungskraft in Unternehmen agiert.
Das wäre tatsächlich die Anschlussfrage gewesen, sozusagen das Thema Mut, wie sich es heute bei dir noch auch durchzieht. Du als Mensch, du als Führungskraft oder auch als mit Blick auf die Gesellschaft, würdest du dir mehr Mut in den täglichen Entscheidungen, in den Würfen für unsere Gesellschaft, würdest du dir mehr Mut wünschen?
Ja, das gilt, glaube ich, auch im gesamten gesellschaftspolitischen Kontext, auch Mut zu entscheiden und damit auch manchmal auch zu riskieren, dass man eben nicht immer alle Perspektiven dabei berücksichtigen kann. Aber wir verlieren in unendlichen Debatten, in unendlichen Diskussionen. Und das ist ganz wichtig, dass da Menschen sind, die dann sagen, wir machen das jetzt so. Das heißt nicht, dass man immer abwägen darf und dass man natürlich auch eine Diskussion davor, aber irgendwann muss auch so ein Punkt da sein, wo entschieden wird. Ob es jetzt, wir sehen das ja auch tatsächlich in der Politik, das ist wichtig, dass da Entscheidungswille da ist.
Ja, absolut. Bin ich komplett bei dir, im Kleinen wie im Großen.
Ja.
Tut uns das, glaube ich, gut. Ist das eine schöne Eigenschaft? Liebe Doreen, ich bin gespannt, was du auf die erste Frage sagst, weil wir haben am Anfang über deine Laufbahn gesprochen, die du genommen hast. Und wenn wir auf das Thema Ostquote schauen, glaubst du, es tut uns gut, eine Ostquote zu haben? Oder sagst du, braucht keiner, beispielsweise das Prinzip Leistung ist viel wichtiger?
Ja, ich weiß nicht, ob man eine Quote dafür braucht. Ich habe da auch lange über das Thema Frauenquote ja auch immer, ich habe zwischendurch gedacht, vielleicht ist es gut, dass man sowas für ein Jahr mal als einen Booster hat, um einfach da eine gewisse Aufmerksamkeit zu haben. Auf der anderen Seite bin ich da dagegen, sowas zu verselbstständigen und dann zu sagen, man gibt damit auch so einen Stempel. Und das finde ich schwierig. Deswegen habe ich mich auch immer gegen Frauenquote vielleicht begrenzt, Ostquote vielleicht für ein Jahr mal, als das, um da so einen Boost reinzubekommen. Aber ich würde das nicht langfristig sehen.
Hast du in den, bevor wir zur zweiten Frage kommen, hast du in den bisherigen Berufsstationen, die du hinter dir hast, hast du es gemerkt, wenn jemand eine ostdeutsche Sozialisation hat? Oder hast du vielleicht sogar bewusst drauf mal auf einen Lebenslauf geguckt und hast gesagt, ach guck mal, Bautzen oder Potsdam? Oder hat es keine Rolle gespielt?
Nee, es hat keine Rolle gespielt. Das muss ich sagen, da gilt bei mir, also gerade wenn man Bewerbungsgespräche hat, ich finde, in erster Linie zählt das Mindset. Es ist gar nicht so die fachlichen Stationen oder Qualifikationen. Ich finde, das A und U ist solches Mindset, bringt der oder diejenige mit. Das ist das Entscheidende. Also andere kann man auch lernen, bin ich der Meinung. Und ansonsten habe ich das Gefühl, Ostdeutsche haben irgendwie auch ein Gespür für andere Ostdeutsche. Warum auch immer, zumindest geht mir das so.
Mir geht das auch so, das ist interessant. Ich finde das an ganz vielen Stellen super toll, manchmal ein bisschen beängstigend. Ja. Aber ich merke, also was meinst du damit, dass du auch merkst, wenn jemand sozusagen...
Ich merke das innerhalb von kürzester Zeit. Ich kann das spüren. Ich kann es auch nicht beschreiben, was es ist, aber ich habe ganz oft das Gefühl, dass erst dann, wenn ich ein Gefühl habe, ah ja, der oder diejenige kommt aus Ostdeutschland, und das bestätigt sich dann. Da dachte ich, ich wusste es.
Ja, spannend. Zweite Frage. Und ein bisschen haben wir das Thema schon angerissen. Was sind so Charakterzüge, Eigenschaften, Produkte aus der ehemaligen DDR oder aus dem ostdeutschen Raum, von denen es total gut ist, dass wir sie hier im Jetzt haben? Oder was sind genau, was wir vorhin besprachen, eher so Themen, von denen es besser wäre, wir hätten noch mehr davon?
Ja, ich glaube schon, dass dieses was ich schon ansprach, so dieses Gemeinschaftsgefühl, dieser Teamgedanke wieder stärker in den Vordergrund und weniger, das ist, ich glaube, es gibt ja auch ganz viele tolle in Ostdeutschland. Ich war halt viele Jahre nicht mehr da, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele tolle Initiativen, viele tolle Menschen, die ganz viel da auch dafür tun, Brücken zu schlagen und da die gegenseitigen auch Vorurteile abgebaut werden. Deswegen fällt mir das auch schwer, was wir weniger haben sollten. Ich glaube, diese Neugier aufeinander und dieses Miteinander kann durchaus stärker ausgeprägt sein. Da gibt es schon noch einen Teil, das Interesse und nicht, also wirklich da, sich gegenseitig da auch mal Städte zu besuchen. Ich kenne unglaublich viele, die noch nie irgendwo in Sachsen mal unterwegs waren. Fahrt dahin.
Ja, absolut. Das finde ich super, weil ich verstehe diesen Podcast ja auch als Botschafter-Podcast und ich hoffe, dass Menschen, es sind ja so ganz unterschiedliche Orte, aus denen sie kommen, dass Menschen dann einfach das hören und sich denken, ach, das klingt ja interessant, fahre ich da mal hin. Also vielleicht dein kleines Dörfchen, da weiß ich jetzt nicht, ob der Tourismusverband dann exponentiellen Anstieg verbuchen hat, aber sagen wir mal, Großbereich Dresden wäre schon mal ein Anfang.
Ja, also es gibt ja Sächsische Schweiz, es gibt so ganz, ganz viele tolle Orte. Aber ich wollte das nochmal sagen, weil ich das gerade im Zusammenhang mit diesem, was ja auch dieser Podcast hier so ein bisschen als Ziel hat, so ostdeutsche Geschichten zu erzählen und ein anderes Narrativ vielleicht auch nach vorne zu stellen. Und es gibt in der Tat viele spannende Geschichten, die aus Ostdeutschland kommen, die erzählt werden dürfen. Und davon gibt es eine ganze Menge, die diese Sichtbarkeit auch brauchen.
Absolut. Und genau darum geht es ja hier, richtig. Und deshalb ist uns beiden das, glaube ich, so wichtig, dass man einfach eine andere Erzählung macht und weg von den aktuell dominierenden oder wie auch immer stärker verbreiteten Denkweisen, sondern dahin geht und sagt, hey, es ist eine coole Gegend, es sind tolle Menschen und lass uns darüber berichten. Ja. Also ich meine, das ist ja auch meine Zunft der Journalismus. Manchmal machen wir auch einfach so Krisenjournalismus und fahren dann hin, wenn halt irgendwie das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn eine Wahl wieder nicht so funktioniert hat, wie wir uns das wünschen. Ja. Aber danach gibt's halt 364 andere Tage und lass uns da irgendwie geile Geschichten erzählen. Das wäre toll.
Ja.
Absolut. Und damit einhergehend die letzte Frage, Stichwort Geschichten und andere Narrative. Wen würdest du gerne in diesem Podcast hören? Wessen Geschichte würde dich interessieren, wo du glaubst, das ist eine spannende Geschichte, die muss hier rein?
Vielleicht ist es sogar meine Zwillingsschwester.
Ja, finde ich gut.
Ja, weil sie hat auch nicht, warum sage ich das? Meine Zwillingsschwester ist auch geflüchtet. Und zwar, sie war dabei, als der berühmte Auftritt von Genscher in der Prager Botschaft.
Ah, okay. Wow.
Diese Fluchtgeschichte ist nicht erzählt. Und die gibt es nicht als Film. Und meine Schwester, ist Filmproduzentin und hat eben eigentlich auch eine Fluchtgeschichte.
Ah, das finde ich toll. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber das finde ich hervorragend. Also wenn du sie schon mal zu Weihnachten vorwarnen könntest, es könnte eine Anfrage kommen, weil das finde ich, ich meine, das ist ja super spannend, auch einfach die, ich sage jetzt mal, die andere Seite dann zu hören zu dieser Geschichte plus ihre eigene Geschichte. Ja, mega.
Ja, und sie ist eine sehr erfolgreiche Filmproduzentin, ist Preisträgerin des Deutschen Filmpreises und hat, ich glaube, eine Menge im Filmbereich geschaffen, sehr erfolgreich. Das, was mir eben in der Musikindustrie gelungen ist.
Ja, hervorragend. Ja. Liebe Doreen, vielen Dank für dieses Interview und für dieses Gespräch. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, es gab in den ganzen Folgen, die ich bislang gemacht habe, keine, wo ich so eine krasse Gänsehaut in einigen Passagen hatte. Weil diese Geschichte ist einfach so besonders und dann jetzt einfach mit dir so zu sprechen, das ist was Tolles und zu verstehen, wie es damals war, zu gucken, wie es heute ist. Es sind einfach, es sind unterschiedliche Systeme gewesen, es sind so zwei Welten gewesen und dass du da so offen und so persönlich damit umgehst, fand ich ganz toll. Vielen Dank dafür, vielen Dank für den Blick auf das, was dich heute umtreibt, was irgendwie Werte sind, von denen du glaubst, dass sie in unserer Gesellschaft gut sind. Und ich werde auf deine Schwester zukommen, aber an dieser Stelle sage ich erstmal vielen Dank, dass du hier warst. War ein ganz tolles Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung und bis dann ganz bald.
Danke.
Danke.
Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni@einheitgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.